Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Guten Morgen, willkommen im Technorama. Wir sind in Winterthur. Es ist Ihnen sicher auch schon passiert, dass Sie etwas haben müssen schätzen. Ein Gewicht zum Beispiel oder eine Länge. Und bei dieser Schätzung dermassen daneben gelegen sind, dass es schon fast peinlich war. Machen Sie sich keinen Kopf derwegen, das ist normal. Und das zeigt eben genau auch eine Sonderausstellung im Swiss Science Center im Technorama da zu Winterthur. Die Ausstellung heisst «Der Vermessene» oder «Der vermessende Mensch». Kommen Sie mit im Treffpunkt auf einen Rundgang, raten Sie mit, schätzen Sie mit. Uns begleitet ein Ausstellungsmacher und Wissenschaftler, der ein gutes Auge und viel Einschätzungsvermögen hat. Am Mikrofon ist Ladina Spiess.
I've been meaning to tell you
Im Treffpunkt auf DRS1 testen wir Herz, Lunge, Augen, Muskulatur, Haut, Stimmbänder und Nerven. Aber nein, wir sind nicht beim Doktor heute Morgen, sondern wir sind im Swiss Science Center im Technorama zu Winterthur. An über 30 Experimentierstationen kann man schauen, wie gut dass man sich einerseits einschätzen kann und andererseits wie messbar Bewegungen und Regungen von unserem Körper sind. Wir werden begleitet in diesen 2 Stunden von Thorsten Kühnemann. Er ist Direktor vom Technorama. Thorsten Kühnemann, warum ist es grundsätzlich so schwer zum Mass nehmen? Also warum tun wir uns in vielen Belangen, sei es jetzt Grösse, Gewicht, Tempo, so schnell verschätzen?
Der Mensch ist keine Messmaschine, kein Instrument. Er hat zwar über die Geschichte immer seinen Körper benutzt als Messeinheit. Dass wir unsere Arme und Beine Gliedmaßen nennen, zeigt schon, dass wir unseren Körper als Messinstrument benutzt haben. Aber er ist natürlich nicht vergleichbar. Wenn Sie sich uns und anschauen, Sie und mich, ich bin 2,3 Meter, Sie vielleicht 1,75 ähnliches, unser Schritt, unsere Spanne, unsere Elle, das sind alles ganz unterschiedliche Maße. Und das war das Problem. Irgendwann merkte man, man kann es nicht vergleichen. Das ist bei Längenschätzung wichtig. Bei Zeitschätzung zum Beispiel, da fehlt uns einfach ein Taktgeber. Wir haben einen Taktgeber, vielleicht unser Herz, aber das schlägt mal schneller und langsamer. Wir können zählen, das sind künstliche Taktgeber. Aber wir haben kein Messinstrument in unserem Kopf. Das macht es für uns als Menschen schwierig, Dinge absolut zu messen.
Aber wir sind immer noch mit der Idee versessen, dass wir das eben können, oder? Dass wir das Gefühl haben, wir können das locker, dass wir selber messen und schätzen können.
Das ist richtig, wir tun das täglich und wir verlassen uns sehr oft darauf. Das Schöne ist, wir können durch Erfahrung unsere Schätzung sehr, sehr verlässlich machen. Wenn Sie auf den Marktplatz gehen und Sie bestellen 500 Gramm Feldsalat, dann kriegen Sie auch in der Regel 444 oder 454 Gramm Feldsalat mit einem Griff. Also man kann so etwas lernen, das Gespür für Gewichte, für Zeit. Aber man muss es ständig tun durch Erfahrung sammeln, durch Vergleiche. Wir können es nicht absolut von Anfang an.
Das ist ja das eine, dass wir messen, mit unseren Augen, mit unseren Ohren, dass wir schätzen. Das andere, wir werden ja auch immer wieder vermessen im Alltag an verschiedenen Stationen. Zum Beispiel, nur schon wenn wir am Flughafen irgendwo durch so eine Schranke durchgehen, werden wir ja auch gemessen. Auch das kann man da erleben. Sind da die Aha-Erlebnisse der Ausstellungsbesucherinnen und Besucher ähnlich wie beim Schätzen und Messen?
Ja, durchaus, weil wir dort Dingen begegnen, die uns nicht so vertraut sind. Wenn Sie zum Arzt gehen, da werden Sie an die Blackbox angeschlossen und es kommen irgendwelche Zahlenwerte raus, die der Arzt interpretiert. Wir versuchen hier ein bisschen direkteres Erlebnis zu geben. Wenn Sie sich erinnern, die Vergangenheit, da hat man in Raumschiff Enterprise so Ärzte gehabt, die haben ein Gerät an den Körper gehalten und da kam dann alles raus, was man nur wissen konnte. Das war Zukunftsmusik.
Heute ist BBB hat es dann immer noch gemacht.
Genau, BBB, genau. Und das war damals Zukunftsmusik. Wir sind heute so weit, dass das Schade an der Entwicklung ist, dass der Patient, der Besucher gar nicht mehr mitbekommen, was da eigentlich gemessen wird, wie es gemessen wird auch nicht. Und wir versuchen hier, wo immer das möglich ist, auch den Messprozess sichtbar, erlebbar zu machen. Wenn Sie bei uns das Lungenvolumen messen, kommt keine digitale Anzeige, sondern Sie pressen einen Zylinder mit Ihrer Atemluft in einem Gefäß mit Wasser nach oben und können dann an Strichen ablegen, wie groß das Volumen ist. Also etwas direkterer Messprozess, wieder klarer machen. Dann zeigen wir aber auch die Grenzen unserer Sinne, die Messbarkeit unserer Sinne an sehr faszinierenden Exponaten, wo man selber mit sich experimentiert und wo nicht nur der Arzt irgendwelche Werte aus einem herauszieht.
Und die Reaktionen vom Publikum so bis jetzt, wie Sie es einschätzen, Herr Kühnemann?
Was wir beobachten können, Sie sind sehr begeistert und sehr, sehr engagiert. Also hier lebt es, hier ist wirklich Feuer in dem Gemüt der Leute, weil es eben um sie selber geht. Wir haben ja überall im Haus eigentlich Experimentierstationen, wo man mit Phänomenen der Natur experimentiert. Und das macht alle Leute an, das macht Freude. Hier gehen wir noch ein Stück weiter. Hier machen wir diese Experimente mit uns selbst, in unserem Körper. Und das merkt man, das ist für die Leute unheimlich attraktiv.
Ja, das merken wir selber. Martina Schneider, Produzentin von dieser Sendung, und ich sind reingekommen und wie zwei Kinder von einem Exponat zum anderen, um zu schauen, was da so passiert mit einem. Zum Beispiel gerade im Eingang auf der rechten Seite, wenn man reinkommt, hat es so eine Wärmebildkamera. Da kann man anstehen, da kann man schauen, wo man wirklich ziemlich viel Hitze in sich hat. Also mein Hals ist knallrot. Herr Kühnemann, Sie haben auch eher einen roten Kopf. Jetzt wird das gemessen und nachher gerade auf die Leinwand überträgt und die Wärme, das stimmt wirklich, was wir jetzt da sehen.
Ja, das ist Ihre Wärmeabstrahlung. Sie stehen praktisch vor einem Spiegel, der ein Bild von Ihnen zeigt mit der Wärmeverteilung, die Abstrahlung der Wärme. Und da können Sie zum Beispiel sehr schön sehen, wenn Sie sich dort anschauen, haben Sie eine kalte Nase. Eine interessante Beobachtung. Bei vielen europäischen Frauen sind die Nasen kälter als bei den Männern. Und hier in diesem Spiegelbild, das die Wärmeabstrahlung zeigt, kann man das sehr schön sichtbar machen.
Also wir haben ein hitziges Gesicht und trotzdem eine kalte Nase. Und wir sind da wirklich noch so ein bisschen im Paradies im Moment, weil wir können alle Exponate für uns brauchen. Die Ausstellung geht erst um 10 Uhr auf. Erst dann kommen die Besucherinnen und Besucher. Und ich würde sagen, wir nutzen die erste Stunde noch, dass wir einfach suchen an die verschiedenen Ausstellungsgegenstände und ausprobieren. Zum Beispiel auch, wie man hört, wie man sich dort unter Umständen falsch einschätzen kann, wenn man nicht recht weiss, wo der Ton herkommt. Und etwas ganz Delikates probieren wir noch aus. Wir stehen dann vor einem Spiegel, wo man selber messen oder einschätzen kann, wie breit oder wie schmal das man ist. Das versuchen wir in ein paar Minuten im Treffpunkt aus dem Technorama.
I see that worried look upon your face. You've got your troubles, I've got mine. She's found somebody else to take your place. You've got your troubles, I've got mine. I too have lost my love today. My dreams have flown away. Now just like you I sit and wonder why. You've got your troubles, I've got mine. You need some sympathy, well so do I. You've got your troubles, I've got mine. She used to love me, that I know. Oh, 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 oh. And it don't seem so long ago.
Treffpunkt auf der sei, Sie haben das Radio eingeschaltet und jetzt einfach mal die Frage, woher kommt überhaupt der Ton, was Sie mich jetzt hören da aus dem Technorama im Treffpunkt. Jetzt werden Sie sagen, ja logisch, aus der Lautsprecherbox. Sicher, ja. Aber kommt es jetzt von links oder kommt es von rechts oder kommt der Ton von oben oder von unten? Wenn ein Vogel pfeift von aussen, können Sie gerade sagen, ob jetzt der auf dem Dach vom Nachbar links oder vom Nachbar rechts sitzt und das sein Liedli pfeift. Es ist gar nicht so einfach zu sagen, woher das Töne kommen. Man kann das schlecht einschätzen. Und das ist ein Thema an der Sonderausstellung im Technorama, der vermessende Mensch, dass man Sachen muss einschätzen, sich selber vermessen, eben Schätzungen geben oder zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit dem Ton sagen, woher das ein Ton kommt. Wir stehen vor einem Exponat und ich würde sagen, das sieht aus wie ein gekrümmtes Kreuz, also ein Kreuz, das ein bisschen gegen innen geneigt ist. Das ist angeschrieben mit verschiedenen Zahlen, hat Lautsprecherli drauf. Thorsten Kühnemann, Direktor vom Technorama, was ist an dem Exponat jetzt, wo man herausfinden kann, wie gut das man hört?
Also wie gesagt haben, wir versuchen zu testen, ob wir erkennen können, wo ein Ton herkommt. Und diese zwei Arme des Kreuzes, die zeigen mit den Lautsprechern eine Verteilung in der horizontalen und in der senkrechten, eine Verteilung der Tonquellen. Und wir spielen jetzt einen dieser Lautsprecher an, zufällig. Und die Aufgabe ist, für mich als Besucher zu sagen, wo kommt dieser Ton her? Also jeder Lautsprecher hat eine Nummer und ich habe vor mir ein kleines Panel mit den gleichen Nummern und da muss ich draufdrücken, um das zu testen. Wenn ich das jetzt mal anschalte, dann hören wir einen Ton. Und ich muss jetzt entscheiden, wo dieser Ton herkommt. Ich sage jetzt mal, der kommt jetzt direkt von vorne.
Oh, super.
Das hat geklappt. Jetzt kommt der nächste Ton, der ist weiter rechts. Oh, das war knapp daneben. Schauen wir nochmal. Ah, das hat funktioniert.
Gut, Sie haben natürlich Übung, oder? Sie werden jeden Tag einmal durch die Ausstellung gehen und das üben.
Da kann man nicht ganz so viel üben. Das Interessante ist, ich habe das jetzt in der Horizontalen versucht. Die Fähigkeit, den Ort zu bestimmen, wo ein Ton herkommt, die kommt daher, dass wir zwei Ohren haben. Und der Schall kommt mit unterschiedlichen Laufzeiten an diesen Ohren an. Bei meinem linken Ohr zum Beispiel kommt ein linker Ton eher an als am rechten Ohr. Und aufgrund dieses Unterschiedes in der Laufzeit kann mein Gehirn berechnen, wo dieser Ton herkommt.
Und das geht in einer Sekunde schnelle?
Das geht in Sekundenschnelle, ja. Das geht relativ einfach in der Horizontalen. Aber wir haben ja ein Kreuz vor uns. Da gibt es auch noch eine Senkrechte, eine Vertikale. Und in der Vertikalen fällt es mir und den allermeisten Besuchern sehr, sehr viel schwerer. Weil wenn wir in der Vertikalen einen Ton haben, dann kommt dieser Ton gleichzeitig bei beiden Ohren an. Es gibt keinen Laufzeitunterschied mehr.
Aber wenn ich jetzt anliegen würde und nachher eigentlich die Senkrechte dann horizontal wäre, dann würde es auch wieder klappen.
Genau. Wenn Sie Ihren Kopf jetzt um 90 Grad drehen, so wie ich das jetzt mache, dann ist es wieder einfacher zu unterscheiden. Da sind wir Menschen ein bisschen limitiert. Wir können das nicht so gut auseinanderhalten, der Senkrechten, haben das aber auch in unserer Evolution nicht wirklich gebraucht. Es gibt andere Tiere, die sind darauf angewiesen, in beiden Ebenen gut unterscheiden zu können. Wenn Sie zum Beispiel nachtlebende Eulen haben, nachtjagende Eulen, dort sehen Sie, dass die Ohren asymmetrisch sind. Die sind links und rechts etwas in der Höhe versetzt. Und die können jetzt in beiden Richtungen entscheiden, wo der Ton herkommt. Da sind sie uns deutlich überlegen.
Eindeutig. Jetzt wollen wir aber gleich schauen, wie gut sie es machen mit den Senkrechten, Herr Kühnemann. Ob das auch wieder so einen Punkt Landung gibt beim ersten. Jetzt müssen wir ruhig sein. Ich würde aufs E tippen. Ui, oh, Sie haben das E gedruckt, voll daneben. Auch nicht. Probieren wir mal das D. Also das ist wirklich unglaublich schwierig.
Das ist wirklich faszinierend, auch für die Besucher zu sehen. Dieses Kreuz, was wir da vor uns haben, das ist etwa 3,50 Meter hoch. Und man kann manchmal wirklich auf dem Boden einen Ton haben und man denkt, er kommt von oben von der Decke. Wir sind nicht in der Lage zu entscheiden, wo dieser Ton herkommt.
Jetzt sind wir ja noch allein. Besucherinnen und Besucher kommen erst ab der 10. Dann ist die Ausstellung offen. Dann ist es lärmig da in einem gewissen Lärmpegel. Dann ist es ja noch viel, viel schwerer, das herauszufinden.
Dann wird es noch schwieriger mit dem Umgebungslärm, das ist richtig. Dieses Gerät wird dann die Lautstärke im Saal messen können und die Lautstärke entsprechend erhöhen von dem Exponat. Aber es macht uns trotzdem das schwieriger zu entscheiden, weil natürlich sehr viel mehr Störgeräusche sind. Das ist richtig.
Wo überhaupt nicht stört, wenn es laut ist. Im Gegenteil, was sehr wahrscheinlich auch lustig ist, ist bei dem Spiegel Selbstbild und Wirklichkeit heisst das Exponat. Das ist ein Spiegel, der vor einem ist. Man muss an einen roten Punkt anstehen, vor dem Spiegel, und hat nebendran eine rote Schnur mit so einem Knauf. Und der Knauf kann man gegen ufe oder gegen abe dann das Seil bewegen. Und gegen ufe macht es mich sehr dick. Wirklich sehr dick. Und ich muss jetzt selber einschätzen, indem ich die Schnur runterziehe, wie ist mein Bild wirklich. Der Spiegel, der ist irgendwie so komisch gekrümmt. Und es ist gar nicht so einfach. Der Herr Kühnemann sieht jetzt hinten dran, weil ich auf dem roten Punkt stehe und das misst. wie ich in Wirklichkeit bin. Und dort hat es einen grünen Strich gesehen, ich aber nicht, wo jetzt auf dem roten Punkt steht und muss jetzt einschätzen, wie breit oder wie schmal dass ich wirklich bin. Ich würde sagen, Herr Kühnemann, jetzt bin ich etwa richtig.
Das ist erstaunlich. Da haben Sie sich anders eingeschätzt als die meisten Menschen, etwas dicker, als Sie wirklich sind.
Gut, also, dann muss ich noch ein bisschen runter. So, noch ein bisschen ziehen. Jetzt, noch ein bisschen.
Jetzt haben Sie die Position, wo der Spiegel ganz plan ist. Also ein normaler Spiegel. So sehen Sie aus in Realität.
Ja, aber ein Spiegel. Jeder Spiegel ist doch wieder anders. Ich habe 3 Spiegel daheim und finde, im einen sehe ich schlanker aus als im anderen. Ist das jetzt denn wirklich der Spiegel, der mich realitätsgetreu wiedergibt?
Also sobald der Spiegel plan ist, wirklich gerade ausgerichtet, dann ist es natürlich ein Widerspiegel in der Realität. Sobald Sie mit dem Seilschnur verändern, die Wölbung verändern, ihn konkav oder konvex machen, werden Sie dicker oder dünner. Und eigentlich geht es hier um ein psychologisches Wahrnehmungsphänomen, dass wir halt meistens dazu neigen, uns dünner einzuschätzen, als wir sind. Beim Körper fällt uns das sehr schwer. Im Gesicht ist es oft einfacher, weil das Gesicht sehen Sie jeden Morgen im Spiegel und Sie haben ein Gespür dafür, wie es sein muss von den Proportionen. Aber wenn Sie nur auf den Körper schauen, fällt es den meisten Menschen sehr schwer, sich schnell richtig einzustellen.
Ich kann mir vorstellen, das ist ein sehr beliebtes Exponat.
Das ist es, ja. Weil es geht natürlich über das klassische Spiegelkabinett, wie man es von früher kennt, hinaus, oder? Es kommt ein Experiment dazu, ich kann es variieren, verändern und das macht es natürlich extrem spannend.
Also wir werden dann auch in der zweiten Stunde schauen, wenn Besucherinnen und Besucher kommen, ob mehr Frauen oder mehr Männer draufstehen, um das abzuschätzen. Danke vielmals, Thorsten Kühnemann, er ist der Direktor vom Swiss Science Center vom Technorama. Das ist ja alles auch ein bisschen eine Spielwiese für Ingenieure, für Wissenschaftler. Ich meine, so eine Ausstellung überhaupt zu konzipieren, die Ideen, die man hat, umzusetzen, ich stelle mir das noch ziemlich spassig vor. Das fragen wir aber den, der zuständig ist für genau das Umsetzen in so einer Ausstellung. Es ist Jörg Mohr, Betriebsleiter im Technorama. Er ist zu uns gekommen und wir wollen wissen, wie lustig dass es zu und her geht im Team, wenn man so eine Ausstellung vorbereitet.
Te fuiste y me dejaste encerrado en un infierno. El divorcio y 1000 papeles y una pila de recuerdos. Desde entonces no he encontrado una buena explicación. Aún no sé por qué te fuiste, pero empiezo a estar mejor. Pero lo que más me duele es que al irte de mi lado te has llevado hasta los clavos. No dejaste ni un pin. Montura y mi caballo, mi machete y mi rosario, mi jarrito para el café.
Y ahora yo quiero que me devuelvas.
Hoy, el retrato de mi abuela, mi cotorra magdalena y mi juego de ajedrez.
Y ahora yo quiero que me devuelvas.
Hoy, mis casetes, mis cacharros, mi perro, el chivo y el gato. Quinto que encontré.
Y ahora yo quiero que me devuelvas.
Hoy, mi aguardiente colombiano, mi pasaporte australiano y mi reloj de París. Pero lo que más me duele es que al irte de mi lado te has llevado hasta el armario. No dejaste ni el quinqué. Que les cuento es la historia de un amor que me ha dejado sin alma, no tiene perdón de Dios. Y si un día te arrepientes, no me vengas a buscar, porque el fuego que quemaba ya lo he podido apagar. Pero lo que más me duele es que al irte de mi lado te has llevado hasta el armario. No dejaste ni el quinqué. Montura y mi caballo, mi machete y mi rosario, y el jarrito para el café.
Ya no quiero que me devuelvas.
Ay, el retrato de mi abuela, mi cotorra magdalena y mi juego de ajedrez.
Ya no quiero que me devuelvas.
Ay, mis casetes, mis cucharas, mi perro, el chivo y la cabra. Ardiente colombiano, mi pasaporte australiano y mi reloj de pared.
Ya no quiero que me devuelvas.
El retrato de mi abuela, mi cotorra magdalena y mi juego de ajedrez.
Ya no quiero que me devuelvas. Ay.
Es ist ein Paradies für alle Tüftler, so eine Ausstellung zu machen, eine Sonderausstellung wie «Der vermessende Mensch», die man im Moment im Technorama zu Winterthur sehen kann. Das ist eine Ausstellung, wo man den Sinn testen kann, wo man auch den Körper kennenlernt. Und eben, um so eine Ausstellung überhaupt einmal zu realisieren, braucht es die Ideen. Für das ist eine Tüftler-Crew am Werk von etwa einem Dutzend Leuten. Dazu gehört auch Jörg Mohr, er ist Betriebsleiter hier im Technorama. Herr Mohr, jetzt müssen Sie uns einmal sagen, wie das entsteht. Ich stelle mir vor, es sitzen ein paar Wissenschaftler und Ingenieure zusammen in der Kantine im Technorama und sagen, wäre auch mal lustig, noch über Messungen vom Körper und Schätzungen eine Ausstellung zu machen, dann wirft man einfach mal Ideen rein, lacht den Haufen dabei und voilà, schon steht die Ausstellung.
Ja, also das mit der Kantine wäre eine gute Idee, aber es ist wirklich so, dass wir viel Spass haben dabei, dass wir ein Team sind von etwa 5 Leuten, die sich da so Exponatideen ausdenken und die versuchen zusammentragen. Dass wir einfach wissenschaftliche Mitarbeiter haben. Wir haben aus der Didaktik Leute und auch noch etwas Techniker, die dann das zusammentragen. Und mal schauen, mit was für einem Thema kann man welche Versuche machen und einfach mal Exponatideen zusammentragen.
Was ist denn damit zuerst? Sagt man, wir haben eine Idee für eine Ausstellung, jetzt müssen wir die Exponate dazu erfinden oder haben wir die Idee für die Exponate und müssen dann das noch unter einen Ausstellungshut bringen?
Es kann eigentlich beides vorkommen. Wir haben in der Regel ein Thema, wo wir sagen, das könnte man verwirklichen. Und schauen dann mal, was für Exponate, was für Versuche gehören da dazu, was muss sein, dass es didaktisch eigentlich stimmt, dass es abgerundet ist, irgendein Thema, nicht einseitig belastet, sondern von verschiedenen Standpunkten her betrachtet. Und auch schauen, können wir diese Sachen auch realisieren da bei uns.
Gibt es denn das, dass ihr jetzt gerade im konkreten Fall von der vermessende Mensch Ideen gehabt habt, die ihr nicht haben können umsetzen?
Ja, das gibt es sehr viel. Also wir haben angefangen mit etwa 73 Exponaten, die wir zusammengetragen haben. Wir haben einfach mal gesagt, ja, das wäre gut und selbst sollte man und das ist noch lustig und das wäre noch interessant. Und eine Sonderausstellung mit 73 Exponaten ist unrealistisch, das ist zu viel. Und dann fährt man an, durchzugehen, was ist möglich, was können wir machen, was ist realisierbar, wo hat es heikle Themen, wo man muss vorsichtig sein und was ist etwas, was man unbedingt muss zeigen muss. Und so ist dann das etwa auf 40 Exponate redimensioniert worden, wo wir dann das so realisiert haben.
Jetzt sind aber ein bisschen mehr als 30, nicht 40, also sind noch ein paar rausgefallen. Wenn ihr dann die Ideen umsetzt, nehme ich an, ihr macht zuerst einmal einen Prototyp. Was passiert dann?
Ja, also bei diesen Exponaten, die wir sagen, die wenn wir machen, die wollen wir zeigen, machen wir in den meisten Fällen einen Prototyp machen. Das ist ganz ein einfaches Modell. Das kann mit Dachlatten, Holz oder mit Karton sein, wo wir einfach mal den Versuch oder das Phänomen zweckmachen, dass man mit dem kann experimentieren kann. Wir spielen damit. Also, man kann dem sagen, wie man will. Und dann sieht man eigentlich dann auch, wo sind die Stärken, die Schwächen. Und dann kommen auch sehr viele Ideen. Oh, wir könnten noch das machen oder das gehört noch dazu oder das wäre noch lässig.
Das ist ein kreativer, lustvoller, lustiger, spassiger Prozess.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, den sollte man eigentlich nie vernachlässigen. Dass man immer sagt, ja, also, wir wollen das auch Spass vermitteln. Wir wollen schauen, dass Wissenschaft auch Spass machen kann.
Und wie fest tut man eigentlich dann seine Idee auch verteidigen, wenn man dann so einen Prototyp hat und vielleicht merkt, es klappt doch nicht so ganz. Aber es war die eigene Idee gewesen, dass man dann gleich alles unternimmt, dass es neu in die Ausstellung kommt.
Ja, man probiert natürlich, seine Ideen ein bisschen einzuflüssen lassen und schaut, ja, mal, das können wir, das bringen wir her. Es gibt aber wirklich Gründe, wo man muss sagen, nein, das geht nicht. Man muss da, wo man sicher ein bisschen, ich sage jetzt mal, Grösse haben, um halt dann sagen, okay, es wäre schön gewesen, aber es geht nicht.
Also, das heisst, auch ihr innerhalb vom Team könnt gegenseitig die Prototypen testen. Aber sonst Testpersonen, nennt ihr da Kinder oder wie macht ihr das?
Ja, wir sind natürlich da in der glücklichen Lage, dass wir einen riesen Pool von Versuchspersonen zur Verfügung haben, nämlich unsere Besucher, wo wir, wenn wir mal einen funktionierenden Prototyp haben, können zuziehen und dann ausprobieren, was machen die Leute damit. Weil die es gebaut haben, für die ist es selbstverständlich, dass man weiss, wie es funktioniert, was muss ich machen. Und dann kommt jemand daher, der nicht einmal weiss, was wir zeigen mit dem Versuch. Und der soll dann auf Anhieb eigentlich das richtig machen. Und die Besucher, die Testpersonen, die decken uns dann so die Schwachstellen auf und auf das können wir dann reagieren.
Also auf das kommt es an, dass man nicht zuerst eine seitenweise Betriebsanleitung muss lesen, bevor man sich an das Exponat anmachen kann, zum Experimentieren oder Spielen. Gibt es noch andere Gründe, dass man muss sagen, es funktioniert einfach nicht, es klappt nicht?
Ja, sicher. Also Technik ist eins, wo wir eine Herausforderung haben. Kann man aber vielfach lösen. Da haben wir wirklich sehr gute Leute, die sich dem annehmen und dann auch den Ehrgeiz reinbringen. Aber es hat andere Gründe, wo man muss sagen, nein, das Thema ist zu heikel. Wir tun uns da in Sachen verstricken, die wir nicht können oder nicht wollen, darauf eingehen, wo wir Leute komplementieren mit irgendetwas, wo einfach zu heikel ist.
Haben Sie ein Beispiel?
Ja, also was mit wissenschaftlichen Sachen sind, mit Messungen zu tun hat, also Gewichtmessung ist ein Beispiel, sehr banal eigentlich, aber einerseits ist es so, dass dann das in die Öffentlichkeit kommt, also so Gewicht und Alter sind nicht Sachen, die man gerne breitschlagen oder nicht anruft, und wenn man dann noch irgendeinen Kommentar abgibt, dann kann das sein, dass jemand irgendein Problem hat mit einer Aussage, die wir da machen, und dann sagt, ja, nein, also jetzt muss ich noch mehr abnehmen, dabei hat die Person vielleicht sonst schon ein Problem in dieser Richtung, wo man einfach sagen muss, ist zu heikel.
Ihr braucht Materialien, die verheben, weil Hunderte von Leuten drumherum fingern und spielen damit. Was sind das für Materialien, dass ihr könnt sagen, das hebt jetzt eine Sonderausstellung lang?
Ja, vielfach liegt es nicht unbedingt am Material, sondern wie es verarbeitet ist. Dass man wirklich schaut, gut, man muss schauen, wie stark das Material ist, wie schwer, aber vor allem Konstruktionen, die wir verheben, die funktionieren müssen, weil es gibt nichts Schlimmeres wie ein Exponat, das nicht recht funktioniert, weil das wird dann traktiert. Das überlebt dann nicht.
Wir machen jetzt auch ein Experiment mit unseren Hörerinnen und Hörern und wir wollen wissen, wie lang ist eigentlich eine Minute? Nehmen Sie daheim, also nicht beim Autofahren, sondern wenn Sie daheim oder im Büro sind, einfach mal eine Zeitung führen. Was wir mit der machen, das sagen wir Ihnen in ein paar Minuten.
Rock and roll to me, that ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Oh, well, I know you think I'm crazy to keep hanging around, but I was sort of hoping you'd change from the girl I found. But your words just sound like rock and roll lines to me, and they're just about as burned out as a worn out 45, and you can't expect them to keep our love alive. Rock and roll to me, that ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll. Well, I guess you had me fooled for a while, with your come on looks and your Mona Lisa smile. But your rock and roll is getting out of time for me. Go sing your lines to someone else, 'cause someone else may be the fool you always thought you saw in me. Oh, so don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll. Let it lie, let it be. Don't
bin fast sicher, Sie haben irgendwann einmal den Zug oder den Bus verpasst, weil Sie sich total verschätzt haben in der Zeit. Das ist so etwas Schwieriges, Zeit richtig einschätzen. Und das kann man üben, schauen, wie gut das man ist oder wie schlecht das man ist, je nachdem. In der Ausstellung, in der Sonderausstellung «Der vermessende Mensch im Technorama» zu Winterthur. Und ich sitze jetzt da ganz bequem auf einem schönen Ledersessel und habe einen Text vor mir. Und wir wollen jetzt einmal schauen, wie lang eine Minute ist, wie gut das Sie und ich das können einschätzen. Nehmen Sie eine Zeitung oder irgendeinen Text aus einem Heftchen, das Sie gerade vor sich haben, und wir fangen nachher gleichzeitig an miteinander. Und dort, wo Sie denken, jetzt habe ich eine Minute gelesen, machen Sie einfach ein Zeichen im Text. Und ich sage einfach auch dann, wenn ich das Gefühl habe, eine Minute sei vorbei, stopp. Nachher machen wir das Ganze nochmal, aber eins nach dem anderen. Also, ich lese auch einen Text, Sie lesen Ihren Zeitungstext, Sie machen das Strichli dort, wo nach einer Minute fertig ist, und ich sage stopp. Also, wir fangen an. Wie lange ist eine Minute? Gedanken zum Zeitablauf bewegter kosmischer Objekte. Der interne Zeitablauf jeder Objekte ist abhängig von der Geschwindigkeit. Bewegte Objekte mit hoher Geschwindigkeit weisen einen langsameren internen Zeitablauf vor als Objekte mit einer geringeren Geschwindigkeit. Objekte mit sehr hoher relativistischer Geschwindigkeit, also im Bereich der Lichtgeschwindigkeit, erfahren eine interne Geschwindigkeitsverlangsamung bis zum zeitlichen Nullablauf. Und ich würde sagen, jetzt ist etwa eine Minute vorbei, ist das ein schwieriger Text. Ui! Ui! Herr Künemann, der Direktor vom Technorama. Ich habe ja überhaupt kein Zeitgefühl. Jetzt habe ich gemeint, als Radiofrau wüsste ich bestens Bescheid.
Das hätte ich auch erwartet, dass Sie da ein besseres Zeitgefühl haben. Aber beim Vorlesen von Texten wird es sehr schwierig. Da ist unsere Aufmerksamkeit natürlich nicht mehr darauf fokussiert. In der Regel fangen Leute an zu zählen, 21, 22, um eine Minute oder eine Sekunde zu messen. Wenn Sie das nicht mehr tun können und abgelenkt sind, dann merken Sie plötzlich, wie schwierig es ist, Zeit zu schätzen. Unsere große Stoppuhr hier zeigt unbeeinflusst 35 Sekunden, was Sie als eine Minute geschätzt haben.
Ganz schlecht, ganz schlecht. Jetzt hoffe ich, dass Sie daheim mit Ihrer Zeitung, mit dem Artikel besser dran sind und noch ein bisschen weiter gelesen haben und nicht schon nach 35 Sekunden Vorfeld gegeben haben. Jetzt machen wir einmal wirklich eine Minute, oder? Können wir da noch mal drücken? Zack, zack. Also, eins, zwei und los. Wir lesen wieder. Der interne Zeitablauf jeder Objekte ist abhängig von ihrer Geschwindigkeit. Bewegte Objekte mit hoher Geschwindigkeit weisen einen langsameren internen Zeitablauf vor als Objekte mit einer geringeren Geschwindigkeit. Objekte mit sehr hoher relativistischer Geschwindigkeit, also im Bereich der Lichtgeschwindigkeit, erfahren eine interne Geschwindigkeitsverlangsamung bis hin zum zeitlichen Nullablauf. Also ist kein Wunder, habe ich mich so verschätzt. Das ist ja unglaublich, der Text. Sie sagen mir, wenn ich Minute haben. Die interne Zeit geht gegen Null in dem Maße, wie die Geschwindigkeit des Objektes sich der des Lichtes annähert. Umgekehrt müssen langsamere Objekte eine interne Zeitakzeleration erfahren, je langsamer sie sind. Schnelle und langsam ist die Minute noch nicht vorbei. Bewegungen lässt sich nur im Rahmen von Gravitationsstrukturen verstehen, wobei jeweils übergeordnete Gravitationsstrukturen das Maß der Bewegung.
Eine Minute ist um.
Also das nächste Mal nehme ich Hänsel und Gretel mit als Märli. Das ist ja ein unglaublicher Text gewesen. Herr Künemann, wäre es wichtig, dass man gut könnte schätzen, was die Zeit da betrifft. Wäre das hilfreich für unser Leben?
Also, wenn jetzt die Züge der SBB keine Uhren im Führerstand hätten, wäre das extrem wichtig. Aber es ist besser, wenn wir uns auf solche mechanischen, elektrischen Zeitgeber verlassen, weil wir sind da einfach nicht zu geeignet.
Jetzt nimmt es mich wirklich Wunder, vielleicht können Sie ein Mail schreiben, wie gut dass Sie gewesen sind mit der Zeit schätzen. Schreiben Sie studio@drs1.ch. Ein Mail, ganz kurz, wie gut dass Sie es bereicht haben mit dieser Schätzung oder ob Sie auch so eine Pflume gewesen sind mit diesen 35 Sekunden wie ich vorher. Herr Künemann, etwas interessiert mich noch wegen der Zeitschätzung, ob das einen Zusammenhang hat, Alter schätzen von Menschen. Geht das ein bisschen in die Richtung?
Das Alter eines Menschen zu schätzen? Oh, das ist jetzt eine psychologische Frage. Das kann ich aus meiner Erfahrung nicht beantworten. Wir kennen alle Menschen, die jünger erscheinen, als sie sind oder auch älter, als sie sind. Ich glaube, das fällt uns genauso schwer, weil es dort keine absoluten Maßstäbe gibt, die man irgendwie abhaken könnte. Es ist alles subjektiv.
Also lieber nicht schätzen, wenn jemand fragt, schätze mal, wie alt ich bin.
Lieber nicht, schon gar nicht bei einer Frau gegenüber.
Das ist sowieso besser. Oder dann versuchen, tiefer zu schätzen, weder das man eigentlich denkt. Danke vielmals, Thorsten Kühnemann. Er ist noch mit uns unterwegs in der zweiten Stunde von dem Treffpunkt aus dem Swiss Science Center. Und am 10 Uhr gehen ja dann auch die Türen auf und ein Publikum kommt rein, Besucherinnen und Besucher, die sich dann an diesen verschiedenen Exponaten in der Sonderausstellung «Der vermessende Mensch» eben messen. Und etwas nimmt uns dann auch Wunder. Wie laut können sie brüllen? Die Station Schreihals. An der gehen wir dann ganz, ganz sicher auch vorbei. In der nächsten Stunde Treffpunkt hier auf DRS1. Willkommen im Treffpunkt auf DRS1. Wir entdecken miteinander heute Vormittag Sinn und Körper. Wir experimentieren mit uns selber im Swiss Science Center Technorama. Da kommt man nicht mehr zum Staunen aus bei all diesen Exponaten in der Sonderausstellung «Der vermessende Mensch». Ich stehe jetzt zum Beispiel da bei einer Maschine, die eigentlich den Herzmuskel simuliert. Das heisst, ich drücke da so auf einen Gummibalg, etwa eine Minute lang im Sekundentakt, und die Flüssigkeit kommt dann in einen Messzylinder rein, der etwa 1,5 Meter höher oben montiert ist. Also ich muss ziemlich fest drücken, um wie nachher zu empfinden oder nachher zu erleben, wie es ist, wie unser Herz muss schaffen, wie unser Herzmuskel muss schaffen. Und da pumpe ich jetzt also Blut rein. Im Sekundentakt. Ich mache jetzt das noch während der nächsten Musik ein Zeit lang und dann werden wir mal schauen, wie erschöpft dass ich schon bin. Wenigstens meine Hand, mein Herz ja, dann hoffentlich nicht. Weitere Ausstellungen, weitere Exponate, die wir anschauen und können entdecken, wie unser Körper funktioniert und was es alles braucht, dass er funktioniert. Das gibt es in dieser Stunde bis um 11 Uhr im Treffpunkt mit der Ladina Spiess.
Are full. Tell me you're trying to cure a 7-year ache. See what else your old heart can take. Boys say, when is he gonna give us some room? The girls say, God, I hope he comes back soon.
bin immer noch am Pumpen. Hier im Technorama zur Winterthur an der Herzpumpe, wo man simulieren kann in der Sonderausstellung «Der vermessende Mensch» die Herzpumpleistung. Da kann man erfahren, was für eine enorme Arbeit das Herz jeden Tag verrichtet und, wie es da in dem Ausstellungstext heisst, ohne zu murren. Das ist jetzt sicher eins von diesen Ausstellungsgegenständen, von diesen 30, mehr als 30 Exponaten, die nicht ganz einfach war, um es realisieren, um es umsetzen, um etwas nachzuspielen, nachzuerleben. Jörg Mohrer ist Betriebsleiter im Technorama, ist zuständig für die Entwicklung auch von diesen Exponaten. Herr Mohr, Sie schauen ganz angestrengt auf die Maschine. Das scheint nicht Ihr Lieblingskind gewesen zu sein.
Doch, mal. Es war einfach technisch eine Herausforderung gewesen. Wir haben da zwei, dreimal angefangen mit Sachen ausprobieren, weil wir einerseits nicht zufrieden waren, andererseits hat es nicht funktioniert. Wir haben da sehr gut müssen schauen, was man für Materialien nimmt, um einen Betrieb gewährleisten, der verhebt. Und dann, dass man einigermaßen die Dimensionierung im Griff hat. Wir wollen eigentlich die Herzklappe auch etwa in dieser Dimension darstellen, wie es ist. Es ist einfach eine technische Darstellung vom Herz. Und dann sollten die Materialien natürlich das auch mögen verleiden, was wir da wollen. Und die ersten Versuche sind nicht gut rausgekommen. Das Prinzip war klar, das ist einfach, aber die Herausforderung im Detail, das war dann wirklich spannend gewesen. Und wir haben sogar den ersten Ausfall an der Vernissage von dieser Pumpstation eigentlich. Zum guten Glück ist niemand da voll Blut gespritzt worden. Aber es war doch undicht gewesen und wir haben dann in den nächsten 14 Tagen noch an dem müssen arbeiten, hat das nochmal müssen überarbeiten, bis dann so da steht, wie es jetzt gemacht ist. Und jetzt, muss ich sagen, haben wir seit Monaten gut keinen Ausfall mehr gehabt. So kann ich zufrieden sein, so ist es gut, die Herausforderung angenommen und bestanden.
Und eine weitere Herausforderung haben wir gerade nochmal bei etwas, was im Zusammenhang mit dem Herz ist. Das ist da ein Spiegel, wo ich links und rechts so einen Bügel habe. Ich kann an dem Bügel mich heben, also beide Hände an, und muss das Herz, das in dem Spiegel innen dann sichtbar wird, ein Latexherz auf die Höhe von meinem Herz stellen. Und nachher schlägt das und ich sehe meinen Herzschlag. Und auch das Latexherz, das hat Ihnen ein bisschen Herzweh gemacht, Herr Mohr.
Ja, das stimmt. Ja, wir haben da etwas angeschafft, also die Herzkomponente, im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir gekauft, weil das wird in der Medizin gebraucht, für Simulationen machen in der Herzchirurgie. Und wir haben im Vorfeld schon gesagt, ja, im Dauerbetrieb wissen wir nicht, wie es funktioniert, aber an und für sich haben wir gute Erfahrungen gemacht. Wir haben das Herz eingesetzt und haben dann schon gleich mal nach 14 Tagen ein undichtes Herz gehabt. Und das ist natürlich nicht so lustig, wenn es dann eben rauspfeift. Und das Ersatzherz ist immer schwierig, auch wenn es nur aus Latex ist. Und dann haben wir selber probiert, die Simulation zu machen. Und jetzt haben wir eigentlich da rein, in dem Herz, wo vorher mit einer Kamera auf und zu gemacht worden ist, wie eigentlich ein natürliches Herz, ein richtiges Herz, haben wir eigentlich einen Zylinder eingebaut, der die Bewegung simuliert. Und so hoffen wir jetzt, das ist erst gerade heute Morgen wieder in die Ausstellung gekommen, dass es länger hält und dass wir es so können über eine längere Zeit auch zeigen.
Herzschlag gibt es jetzt auch langsam, aber sicher da in der Ausstellung. Am 10. Uhr ist die Ausstellung aufgegangen, das Technorama aufgegangen. Leute kommen rein, man merkt es schon im Hintergrund, wuselt es schon ein bisschen. Thorsten Kühnemann als Direktor von Technorama, was will man jetzt mit diesen Herzexponaten dem Publikum, den Besucherinnen und Besuchern zeigen?
Es geht vor allem darum, dass man über dieses experimentelle Herangehen ein bisschen anderes Verständnis für seinen eigenen Körper entwickelt. Ein EKG zum Beispiel, das kann man beim Arzt machen lassen, das ist nichts Besonderes. Und was wir hier machen, ist, es zu visualisieren, sichtbar zu machen, anders erfahrbar zu machen. Dieses Gerät mit dem Herzen ist eigentlich nichts anderes als ein EKG-Messgerät. Aber wir nutzen das EKG, um das Herz darin im gleichen Herzschlag wie bei dem Besucher anzutreiben. Er sieht also sein Herz schlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Art der Erfahrung, die ist uns wichtig. Nicht medizinische Werte zu vermitteln, sondern ihm die Möglichkeit zu geben, seinen Körper auf andere Art und Weise zu erfahren.
Es könnte ja eigentlich auch noch so einen gefährlichen Teil drin haben, dass Leute nachher sagen, ui, ich habe viel zu hohen Puls oder mein Herz schlägt ja so unregelmäßig und dann schier geht zum Doktor springen.
Ja, das war ein wichtiger Aspekt in der Diskussion während der Planungsphase. Die Gefahr, dass Leute anfangen, die Werte, die sie hier messen, als Absolutwerte zu nehmen und zu vergleichen mit den medizinischen Werten. Und das ist ein großes Risiko. Deswegen werden wir auch nie Referenzwerte aus Medizinbüchern angeben. Allenfalls spannen, was überhaupt biologisch möglich ist. Aber wir wollen Leute nicht hier eine große Arztpraxis bieten, wo sie dann mit den Büchern das vergleichen, sondern es geht wirklich um die Erfahrung, die man macht mit dem eigenen Körper und allenfalls der Vergleich in der Gruppe, was sehr spannend sein kann. Wenn man als Familie kommt, als Schulklasse untereinander zu vergleichen, darüber zu diskutieren, warum das so ist, auch das wollen wir versuchen zu initiieren. Aber wir wollen nicht Medizin betreiben.
Wie spannend, dass es für die Leute ist, das fragen wir jetzt dann gar. Das fühlt sich schon langsam, also erstaunlich, hat das doch schon recht viele Besucherinnen und Besucher. Es ist natürlich jetzt auch ein guter Tag, es ist der Tag, wo man die Brücke macht. Die Schulen sind zu, viele Leute haben heute frei und sind mit ihren Familien da. Wir mischen uns unter das Publikum und fragen, was sie schon für Erfahrungen gemacht haben in diesen wenigen Minuten Sitz in der Sonderausstellung «Der vermessende Mensch» sind hier im Technorama.
Everybody knows one song sung blue, every garden grows warm. Me and you are subject to the blues now and then, but when you take the blues and make a song, you sing them out again. Sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing that you can sing it with a cry in your voice, before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Subject to the blues now and then, but when you take the blues and make a song, you sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Can sing it with a cry in your voice, and before you know it, start feeling good. You simply got no choice. Song sung blue. Song.
Sonderausstellung «Der vermessende Mensch» im Swiss Science Center. Am 10 Uhr sind die Türen aufgegangen und es hat gerade ein bisschen Leute gegeben in den letzten paar Minuten, seit es offen ist. Zum Beispiel da auch der Vater mit den beiden Buben, Spiess, DRS1. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Warum sind Sie jetzt gekommen heute Morgen mit Ihren zwei Jungs?
Ja, ich habe die Gelegenheit genutzt, um einen Tag frei zu nehmen, jetzt Brugg zu machen. Und, es ist ein schöner Ausflug mit den Kindern. Mal die Gelegenheit nutzen, in den Zug hineinsetzen, den ganzen Tag unterwegs sein und am Abend wieder heimkommen und etwas Interessantes zu erleben.
Sie gehen davon aus, dass Sie etwas Interessantes erleben da bei dieser Ausstellung. Also, ich nehme an, Sie werden sich dann Zeit nehmen, das ganze Technorama noch zu gehen. Aber zuerst einmal da in der Sonderausstellung «Der vermessende Mensch», was haben Sie schon gesehen?
Wir sind erst gekommen, also wir sind direkt in den ersten Stock hochgekommen, weil die meisten Leute unten sind. Ich weiss, ich habe den Plan noch nicht angeschaut. Ich lasse mich überraschen, was auf uns zukommt.
Und hier in der Sonderausstellung?
Ich weiss ehrlich gesagt nicht, dass wir hier in der Sonderausstellung sind.
Dann sage ich es Ihnen nicht.
Ja.
Hast du schon etwas erlebt? Hast du da vorher deine Hände angehoben bei dieser Maschine? Und was ist passiert?
Ja, da wird der Herzstand analysiert.
Also komm, heben mal an, jetzt wollen wir mal schauen, wie du das machst. Du hebst jetzt deine Hände an die Stangen an und da steht «Bitte warten, Herzsignal wird analysiert». Was passiert jetzt echt da? Legen Sie Ihre Hände auf die Griffe. Ah, wollen wir mal schauen, ob da etwas passiert. Geht gar nichts. Herr Künnemann, es geht nichts.
Es kann manchmal sein, dass die Leitfähigkeit der Hände bei den Personen unterschiedlich stark ist. Dann ist es vielleicht zu trocken oder zu feucht, je nach Tagesform. Das kann passieren. Wir wissen, dass bei 5% der Leute sowas passieren kann. Wir können das jetzt nochmal mit einer anderen Person probieren. Es dauert ein paar Sekunden, es wird analysiert. Und dann sehen wir an diesem Exponat eigentlich das klassische EKG, was man auch beim Mediziner sieht. Mit den Zackenkurven. Die Sinuserregung des Herzens, das dann den Herzschlag auslöst. Also ein elektrisches Signal, was wir von der Körperoberfläche abgreifen. Nicht so wie beim Arzt, dass man sich freimachen muss, dass man dann auf die Brust irgendwelche Elektroden legen muss. Sondern hier kann man einfach zwei Griffe anfassen mit zwei Händen und dann können wir das auch schon analysieren.
Also jetzt musst du einfach, glaube ich, die Hände noch mal ein bisschen abputzen an den Jeans und dann probierst du es doch noch mal. Vielleicht geht es dann nachher. Also beim Herrn Künnemann ist es gegangen und jetzt tut er bei dir auch etwas ausschlagen. Super, jetzt gehe ich noch zu deinem Bruder. Wo ist er jetzt? Der Bruder, ist das im Grünen, mit dem Grünen? Oh, was macht er denn da? Hoi, ich bin Ladina von DRS1 und du bist der?
Noel.
Noel, was machst du da?
Ja, ich weiss auch nicht so genau.
Also, Schlag auf Schlag, du tust deinen Puls messen da. Jetzt hast du da genau bei der Hand, wo du den Puls kannst messen mit den Fingern, irgendein so ein Teil, ein Metallteil, das drauf geht und du siehst, wie der Puls ausschlägt oben dran. He?
Ich glaube, die Hand sollte irgendwie blau werden oder etwas, aber... Es passiert nicht so viel.
Dann schicke ich mal einen Helfer oder einen Helfer zu dir, der dir das noch genauer erklärt. Und suche mir in der Zwischenzeit noch eine andere Familie.
Darf ich noch ganz kurz eine Ergänzung bringen? Das Problem, was wir gerade bei dem Herzsignal bei einem jungen Mann hatten, das lag nicht an dem jungen Mann, das lag an der Ladina Spieß, an ihrem Sendegerät.
Oha. Also der Herzschlag ist in der Ordnung vom Bub und mein Gerät hat da den Herzschlag ein bisschen durcheinander gebracht. Da haben wir nun mal eine Familie mit 2, 4 Kindern. Guten Morgen, Spieß ist mein Name und Sie sind?
Frau Rivera.
Frau Rivera, Sie sind jetzt da mit der ganzen Familie da. Was erwartet Sie von dieser Sonderausstellung, jetzt, wo Sie drin sind, der vermessende Mensch? Haben Sie sich schon Vorstellungen gemacht vorher?
Also ich habe eigentlich gar nicht gewusst, dass es eine Sonderausstellung ist. Wir haben es im Radio gehört, im Herfahren. Und ich denke, Sie lernen recht viel. Es hat interessante Experimente, ja.
Was haben Sie schon ausgetestet?
Wir haben die Wärmebildkamera zuerst gesehen, das war ganz lustig. Und auch das mit dem Spiegel ist faszinierend, wie dick oder dünn als man ist. Und ja, es hat auch Atemvolumen allerlei, es ist toll, ja.
Und macht es Spass? Macht es dir Spass da?
Ja.
Gehen wir mal zusammen als Familie mit mir vor die Wärmebildkamera. Dann wollen wir mal schauen, wer da der heißblütigste ist in dieser Gruppe. Das ist eben die Wärmebildkamera, die wir ganz am Anfang vom Treffpunkt schon ausprobiert haben. Vielleicht sind sie ja noch nicht dann gerade schon mit uns unterwegs gewesen. Da kann man vor einer Kamera anstehen miteinander und dann sieht man vorne auf der Leinwand, wie heiß dass man ist, wie warm das man hat. Und zwar zeigen sie dort, wo der Körper besonders warm ist, dann rot an, der Rest vom Körper bleibt so grün-gelblich. Und jetzt steht die ganze Familie Oriviera einmal an, vom kleinsten bis zum grössten. Und ich würde sagen, haben alle ein bisschen rote Köpfe, ausser der Papa. Und Sie haben noch ein bisschen einen roten Hals, Frau Oriviera.
Ja, das ist so. Ein roter Hals und eine blaue Nase.
Genau, wir haben eben ein bisschen kältere Nase, wir Frauen in diesem Kulturkreis offensichtlich. Das sieht man bei den Kindern auch tatsächlich. Also alle ein bisschen rot im oberen Teil, also der Kopf ist rot und der Rest ist eigentlich ziemlich kühl. Jetzt wünsche ich euch eine ganz schöne Ausstellung. Vielleicht erhitzt sich dann der Kopf noch ein bisschen mehr, wer weiß, wenn ihr da durchlauft. Viel Spass und viele tolle Erfahrungen im Technorama. Das ist also die Familie Oliveira, die jetzt unterwegs ist und sich die Sonderausstellung «Der vermessende Mensch» anschaut. Jetzt hat ja vorher der Noel ist es gewesen, gesagt, ich weiss eigentlich gar nicht genau, was ich da mache. Und ich habe dann zu einem gesagt, ich schicke dir eine Helferin oder einen Helfer hinterher. Die sind ganz wichtig, die Leute mit diesen blauen T-Shirts und blauen Blusen, die dann weiterhelfen, wenn man irgendwo ansteht oder gar nicht so recht draus kommt. Und mit so einer Helferin reden wir in ein paar Minuten.
Lasciati portare, lei sa. così non scendiamo se non vuoi. E se sto sognando vi prego non svegliatemi, questa è la mia vita e voglio dirti che
Treffpunkt aus dem Swiss Science Center Technorama zur Sonderausstellung heisst «Der vermessende Mensch». Und es sind, ja jetzt, he, schätzungsweise wie viele Leute da in der Ausstellung? Um das geht es nämlich genau da. Dass man kann schätzen, dass man sich vermisst, dass man mit dem Auge, mit den Ohren, mit seinem Sinn richtig misst. Und ich würde jetzt etwa sagen, ja, vielleicht so 60 Leute sind jetzt in der Ausstellung. Die 60 Leute betreuen die Helferinnen und Helfer. Die laufen unauffällig um. Man sieht es aber gut, weil sie so türkisblaue T-Shirt oder Hemdli anhaben und hinten drauf steht gross Crew. Also man weiss, dass die zum Technorama gehören und einem mit Rat und Tat zur Seite stehen. Eine davon ist Evelyn Braun. Sie ist Geografiestudentin und arbeitet hier im Technorama eben in dieser Crew, in dieser Betreuer-Crew. Frau Braun, die Sonderausstellung «Der vermessende Mensch». Wir hatten vorher einen jungen Mann gehabt, also einen Bub, der hat gesagt, ich weiss nicht genau, was ich da mache. Er hat einfach einmal sich an so ein Exponat angemacht und ausprobiert. Passiert das noch viel, dass vor allem Kinder, Jugendliche gar nicht schauen, um was das geht, sondern gerade anfangen zu probieren?
Ja, das ist natürlich sehr oft so. Und vor allem, wenn es irgendwo einen grünen Knopf hat, dann ist das Erste, was man macht, einfach mal auf den Knopf drücken. Und schauen, was passiert. Und wenn es dann halt nicht funktioniert oder wenn nichts passiert, dann gibt es auch wieder viele Leute, die halt gerade wieder weglaufen. Und das ist schade, oder? Und das ist eigentlich das, was wir dann schlussendlich verhindern wollen. Also wenn wir so etwas sehen, dann gehen wir ran und schauen, dass wir diesen Leuten können, mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Aber die Idee ist ja schon, dass man nicht allzu viel erklären muss und lange etwas lesen, sondern, wie wir es auch gehört haben vom Betriebsleiter Jörg Mohr, dass man nicht eine Gebrauchsanweisung braucht, theoretisch.
Genau, das ist natürlich so. Es gibt eben auch überall Text, kurze Text, wo eigentlich kurz beschrieben ist, was das man muss machen oder was das man kann machen. Und die meisten Leute machen es natürlich auch, das ist klar. Aber es gibt immer wieder Ausnahmen.
Dann gibt es auch noch Zusatzinformationen, wo jemand, wenn er mehr möchte wissen, noch einen Zettel unten führen ziehen kann, der laminiert ist und dann dort noch etwas genauer nachlesen. Vorher, bevor die Aufstellung aufgegangen ist, um 10 Uhr, haben wir einen Kollegen von Ihnen beobachten können, der dort beim einen Exponat, wo es um die Reaktionszeit gegangen ist, am Spielen war. Das gehört sicher auch dazu. Wie viele Mal haben Sie selber Gelegenheit, da noch zu spielen?
Ja, eigentlich sehr oft, immer wenn es nicht so viele Besucher rum hat. Oder eben, bevor die Ausstellung überhaupt aufgeht, können wir das Zeug ein bisschen selber anschauen. Und das ist natürlich auch wichtig, dass wir selber merken, wie die einzelnen Exponate funktionieren, was kann passieren, was für Probleme das könnte auftreten. Und dass wir dann auch gewappnet sind, um den Besuchern nachher helfen
können. Haben Sie ja schon lustige Sachen erlebt, wo Leute etwas total völlig falsch in die Hand genommen haben?
Ja, definitiv. Das gibt es natürlich immer wieder. Also völlig falsch kann man ja eigentlich nichts machen im Technorama. Aber die Situationen, die gibt es ja immer wieder. Und es ist natürlich schwierig, jetzt irgendetwas gerade zu erzählen. Das ist meistens so aus der Situation heraus.
Und die Reaktionen so allgemein von den Leuten, die jetzt kommen in die Ausstellung, wie würden Sie es einschätzen bei dieser Sonderausstellung?
Ich denke, die sind sehr positiv. Es wird auch sehr viel gelacht in dieser Sonderausstellung. Ich habe gerade das Gefühl, auch im Vergleich zum anderen Teil des Hauses. Weil, ja, es ist halt so ein bisschen der Wettbewerb in dieser ganzen Sonderausstellung drin. Weil eben, man kann Sachen selber machen, man kann messen, wie schnell das man ist, wie gross das man ist, was weiß ich. Und ja, da kommt natürlich sofort, ja, ich bin schneller wie du, ich bin grösser wie du. Und so ein bisschen, ja, das Wettbewerb-Feeling entsteht und das Spielen miteinander und das Teamwork auch.
Haben Sie ja schon eingreifen bei Schulklassen zum Beispiel, wo dann der Wettbewerb fast ein bisschen zu gross geworden ist?
Ja, das gibt es natürlich auch. Aber eigentlich sehr selten, muss man sagen.
Also sehr ein angenehmes Publikum, wenn ich jetzt da merke, wo in die Sonderausstellung kommt und die blauen Helferinnen und Helfer sind auch wirklich so ein bisschen dezent im Hintergrund, aber sofort zur Stelle, wenn es etwas braucht. Es sind etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Technorama und davon sehen Sie, wenn Sie in die Ausstellung kommen, ins Technorama kommen, ungefähr so 55 Leute mit diesen blauen T-Shirts rumlaufen, auf jedem Stock natürlich Crew, die dann weiterhilft. Technorama, vermessende Mensch, Reaktionszeit. Ich habe es vorher angesprochen, ein Kollege von der Evelyn Braun, der am Üben war. Dort gehen wir jetzt eben auch noch. Mal schauen, wie gut das meine Reaktionszeit ist. Und ich glaube, Martina Schneider, Produzentin von dieser Sendung, spanne ich gerade auch noch ein. Mal schauen, wie gut das ist bei der Reaktionszeit. In ein paar Minuten mehr dazu. Es war eigentlich mal ein Party-Gag. Und plötzlich ist ein Party-Gag ein Exponat in der Sonderausstellung im Technorama. Die Sonderausstellung «Der vermessende Mensch». Es geht darum in dieser Ausstellung, dass man sich selber messen kann, dass man aber auch zum Beispiel eine Reaktionszeit messen kann bei sich. Der Jörg Mohr, er ist Betriebsleiter vom Technorama, steht jetzt mit mir dazu bei so einer, ich sage jetzt Maschine, wo es darum geht, um die Reaktionszeit zu testen, unser Testhäsi. Das ist Martina Schneider, meine Produzentin. Herr Mohr, ein Party-Gag ist es eigentlich, das kennt man, man lässt ein Zehnernötchen fallen und unten muss einer so schnell wie möglich die Hände zusammenklatschen und wenn er es verwutscht, dann nachher kann er es behalten. Das ist eigentlich das Prinzip von dieser Übung hier.
Ja, genau. Also das ist jetzt ein schönes Beispiel, wie man ein Exponat umgesetzt hat. Also wir hatten eine Idee von dem Party-Gag. Wir hätten das mit den Nötchen gerne gemacht, aber dort gehen uns leider die Sponsoren aus. Ist nicht so einfach. Und jetzt müssen wir schauen, wie wollen wir das sonst noch machen. Und dann wollen wir auch noch ein bisschen das Wissenschaftliche reinbringen. Und durch das sind dann die fallenden Stäbe eigentlich zum Zug gekommen, wo man sagt, okay, wir lassen Stäbe fallen. Und dort haben wir Zeiteinheiten gerade draufgegeben, die man ablesen kann.
Also auf diesen Stäben sind die eigentlich eingeritzt, die Zeiteinheiten, und dann sieht man, wie schnell man reagiert.
Genau, man kann eins zu eins dann gerade ablesen, dort, wo die Markierung ist, so schnell ist man gewesen. Und das gibt einem dann eins zu eins die Auskunft. Das ist meine Reaktion.
Sollen wir mal schauen, wie schnell das ist, Martina
ja,
Schneider?
Ja. Gut.
Also jetzt müssten Sie, glaube ich, helfen da.
Ja, ich tue es schnell vorbereiten. Das sind einfach die Stäbe auf. Die werden dann gehalten tun als Magnet. Und irgendein Zufallsgenerator lässt beide miteinander los. Und sie muss dementsprechend reagieren.
Ui, 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 ui.
Jetzt hat's 0,23 Sekunden links und 0,22 Sekunden rechts.
Ist das gut?
Das ist schon sehr gut, eigentlich. Da kann man also nichts sagen. Unter 0,2 ist sehr, sehr schnell. Und so ab 0,3 Sekunden könnte man noch ein bisschen schneller sein.
Jetzt bin ich rechts ein bisschen schneller. Ist das, weil ich Rechtshändlerin bin?
Nein, eigentlich können wir nicht davon ausgehen. Im Gegenteil, was wir festgestellt haben, ist, dass die Rechtshänder links eher ein bisschen schneller sind, weil man einfach unkontrolliert in dem Sinn zupackt und man kann also links schneller sein wie rechts.
Sollen wir es nochmal üben? Nochmal schauen, Bestzeit aufstellen. Gut. Also es ist Zufall, haben Sie gesagt. Ui.
Jetzt sind wir bei links 0,19 Sekunden und rechts sind wir knapp 0,2 Sekunden.
Also, souverän.
Sie hat die Zeit eindeutig getoppt.
Super, also, es gibt einen Mittag für Martina heute, das hat sie sich verdient. Es gibt noch ein zweites Exponat, was darum geht, um die Reaktionszeit. Und zwar in verschiedenen Komponenten. Der Direktor, der Thorsten Kühnemann, ist auch mit uns. Da kann man jetzt verschiedene Sinne, wo man schnell reagieren muss, testen.
Genau, wir bieten hier drei verschiedene Reize an, auf die der Besucher reagieren muss. Und zwar ist es einmal ein Lichtsignal, eine Lampe leuchtet auf und man muss schnell reagieren. Das ist ähnlich wie bei den fallenden Stäben, wo wir gerade waren, ein optisches Signal, auf das man reagiert. Es gibt dann ein zweites Signal, ein zweiter Durchgang, da hört man ein Geräusch, ein Lautsprecher, der ein Signal gibt, auf das man reagieren muss. Und das dritte ist ein kleines Gerät, bei dem kommt ein Stift raus und das berührt die Haut. Das ist also ein taktiles, ein haptisches Signal, auf das man reagieren muss. Wenn man das jetzt durchspielt, 4-5 Mal für jedes Signal, jeden Reiz, dann stellt man etwas ganz Interessantes fest. Das ist nämlich das, dass das Ohr schneller reagiert, dass wir mit dem Ohr schneller reagieren können als mit dem Auge. Und das ist ungewöhnlich, weil wir uns ja als Augentiere verstehen. Die Augen sind extrem wichtig, visuelle Welt. Aber tatsächlich ist die Verarbeitung der visuellen Reize sehr viel aufwendiger und dauert länger als die akustischen Reize. Im Ohr wird der Schall mechanisch umgewandelt, im Auge wird das Licht photochemisch umgewandelt und dann auch noch im Gehirn viel stärker verarbeitet. Wir sind also bei einem akustischen Signal schneller, reagieren schneller. Das hat verschiedene Implikationen. Im Autoverkehr natürlich benutzen wir in der Regel Hupen und nicht nur Lichthupen, sondern Hupen, weil wir reagieren schneller auf akustische Reize. Sie können hier zum Radio sagen, dass die Informationen, die vom Radio kommen, auch etwa 30, 40 Millisekunden schneller verarbeitet werden als das Bild eines Fernsehers.
Sehr schön, das gefällt uns natürlich. Jetzt machen wir doch das gerade mal da mit Hören, Martina Schneider. Jetzt wollen wir versuchen, wie schnell das sie ist beim Hören, das akustische Signal. Wenn das nachher dann kommt. Jetzt sind wir noch beim Sehen und jetzt gehen wir auf Hören. Jetzt sollte dann etwas tönen. Sollte. Das Pips. Das kommt in unterschiedlichen Intervallen. Oh! Zack. Also, sie hat jetzt da 0,23, 0,19. Oh, das ist gut, oder?
Das sind gute Werte, ja. Das ist jetzt das erste Mal. Beim ersten Mal sind wir alle noch ein bisschen überrascht, wenn das Signal kommt. Wenn man das zwei, dreimal durchspielt, dann kriegt man den richtigen Level, den man eigentlich normalerweise erwarten kann. Also eigentlich müsste man jetzt noch ein zweites Mal testen und dann wird es in der Regel besser.
Gut, wir sind jetzt zum zweiten Mal dran. Ja, das sieht nicht so gut aus. Oh, mal 0,17. Das ist jetzt also bis jetzt der beste Wert.
Ich würde jetzt sagen, die Testbedingungen sind etwas schwierig. Man ist live im Radio und das macht die Leute nervös.
Danke vielmals, Thorsten Kühnemann, dass wir da haben können, das testen, die Vorführung. Martina Schneider war da Probandin. Jetzt ist ja das auch eine Ausstellung, da, die Sonderausstellung. Das ist eine Ausstellung zum Schreien, im wahrsten Sinn vom Wort. Und dort hinten gehen wir jetzt zum Schluss, zum sogenannten Schreihals. Dort geht es um die Lautstärke. Es ist unglaublich, was man mit der eigenen Stimme alles anbringt, wie es funktioniert. Das sagen wir Ihnen noch vor den Elfendamm-Treffpunkt.
Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Are all I have to take your heart away.
Wie sagt man doch so schön, sich einmal die Seele aus dem Leib schreien. Das kann man. Und zwar, ohne dass es einem gross wehtut. Vielleicht in den eigenen Ohren. Die Sonderausstellung «Der vermessende Mensch» hat einen Schreihals. Dort kann man eben messen, wie laut das die eigene Stimme ist. Das ist so eine schwarze Box. wo man dann den Kopf reinheben muss. Vorne hat es eine Kamera und da kann man brüllen. Und das Schöne ist, alle, die draussen stehen, außerhalb dieser Box, die sehen die Person, weil die wird gefilmt und vorne raus hat es einen Bildschirm. Da kann man schauen, wie die Person aussieht, wenn sie schreit. Jörg Mohr, Betriebsleiter Technorama, zuständig für all die Exponate, die rund 30 Exponate in dieser Sonderausstellung. Das hat sicher riesig Spass gemacht zum Entwickeln.
Ja, ganz sicher. Also da haben wir mit relativ einfachen Mitteln einen grossen Spassfaktor reinbringen können. Also eigentlich geht es ja um Dezibelmessung, dass man kann sagen, ja, ich bringe mit meiner Stimme so und so viel Dezibel her. Und anstatt einfach nur ein einfaches Mikrofon herstellen, mit der dementsprechenden Schalldämmung natürlich, sonst könnten wir uns da nicht mehr unterhalten nebendran, haben wir neben dem Mikrofon auch noch eine Kamera eingesetzt, so dass die Leute aussen können beobachten, wie dann der aussieht, wo da ein Schreihals ist. Und das gibt natürlich sehr viel Spass.
Es sieht wirklich lustig aus. Jetzt hat gerade das Mädchen 116 Dezibel angebracht. Würdest du auch mal reingehen? Wie heisst du?
Miro.
Miro, also jetzt brüllst einfach einmal alles, was in dir drin ist, raus. Gell? Aber wirklich volle Pulle. Und wir sehen ihn jetzt tatsächlich. Er smilet jetzt noch. Wow! 120 Dezibel! Thorsten Kühnemann, Direktor vom Technorama. 120 Dezibel, das ist, glaube ich, so Düsenjet-mässig.
Ja, das fängt am startenden Düsenjet an, 120, 130. Das ist auch fast schon Schmerzgrenze für Menschen dann, ja.
Der Rekord, den die Betreuer gesagt haben, was sie schon miterlebt haben, sei 133. Also das ist ja dann schon weit über der Schmerzgrenze.
Ja, das wäre über der Schmerzgrenze. Wobei auch da muss man überdenken, wir machen natürlich hier keine wissenschaftlich exakten Messungen. Wenn jemand sich zu weit vorbeugt, nah ans Mikrofon kommt, kann er natürlich ein bisschen mehr erreichen, als er bei der Messung eigentlich erwarten würde. Da muss man natürlich auch ehrlich sein.
Der Jörg Mohr hat uns erzählt, dass all die Exponate zerstestet werden, ganz klar, ob sie überhaupt verheben. Herr Mohr, wie viele heisere Mitarbeiter haben Sie gehabt in diesem Exponat?
Also in der ersten Zeit, wo wir das getestet haben, hat es etwa Leute von uns gehabt, die heiser geworden sind, weil wenn die Stimme nicht so geübt ist und wir schreien 3-4 Mal, dann merkt man das also abends, man wird heiser, die Stimmbänder tun einem schon fast ein bisschen weh und schliesslich ist es auch so bei uns, dass wir gegenseitig auch gerne einander toppen.
Das kann man vorstellen. Das ist ein Wettbewerb, jetzt versuche ich es gleich auch einmal. Ich gebe auch Martina Schneider das Mikrofon und gehe jetzt da rein. Ich brülle es nicht ins Mikrofon.
Oh. 131.
Ich habe immer gesagt, ich habe laute Gelle.
Sie haben den richtigen Job gewählt.
131 Dezibel, also schauen Sie, dass Sie mir nie begegnet, wenn ich schlechte Laune habe und Sie anbrüllen. Das ist relativ laut. Wir haben noch Mails bekommen ins Studio und zwar ist es dort darum gegangen, dass wir ja einen Text gelesen haben und Sie haben daheim können mitlesen und man konnte schätzen, wie lang ist eine Minute. Wir haben Sie aufgefordert, hören Sie doch auf, wenn eine Minute fertig ist. Ich bin bei 35 Sekunden schon stehen geblieben, habe gefühlsmässig schon gemeint, es sei eine Minute vorbei. Es haben uns Hörerinnen und Hörer geschrieben. Jemand hat geschrieben, sie sei nach 30 Sekunden schon fertig gewesen und hätte gemeint, die Minute sei um. Und eine andere Hörerin hat geschrieben, sie müsse das Radio abstellen. Das hätte sie zu fest irritiert, wenn ich nebendran auch einen Text lese. Und sie ist doch tatsächlich bei 59 Sekunden gelangt. Also sie hat das fast auf die Sekunde genau können einschätzen. Thorsten Kühnemann, ist das das Ziel, wenn die Leute da zur Ausstellung ausgehen, dass sie ein besseres Verhältnis haben zum Messen, zum Schätzen, ein besseres Verhältnis zu ihrem Körper?
Ich würde nicht sagen besser, aber ein anderes Verhältnis zu ihrem Körper. Anderes Bewusstsein über die Leistung des Körpers entwickeln. Auch staunen können über die Fähigkeiten, die sie haben. Aber auch staunen können über die Grenzen, die ihre Sinne haben, mit der sie versuchen, die Welt um sich herum zu messen. Es geht vor allem darum, neue Erfahrungen mit dem eigenen Körper zu vermitteln.
Jetzt habe ich nicht geschaut, wie lange die Ausstellung noch dauert. Können Sie es uns noch sagen, dass wenn Leute noch kommen wollen, den Schreihals und alle anderen tollen Sachen ausprobieren?
Sie werden sicherlich Gelegenheit haben, bis zum Herbst 2012 das selbst zu erleben.
bis im Herbst 2012. Kommen Sie vorbei, es macht wirklich unglaublich Spass. Uns auf jeden Fall von der Treffpunkt-Crew hat es Spass gemacht. Danke vielmals, Thorsten Kühnemann, Direktor vom Technorama. Und dann haben wir Jörg Morno, der uns begleitet hat als Betriebsleiter und eine von den vielen Helferinnen, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen, die Evelyn Braun, genau. Danke vielmals Ihnen, dass wir hier sein dürfen. Das war der Treffpunkt aus dem Swiss Science Center Technorama in Winterthur.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.